Gott im Buch Hiob, Gott ist gut, haben wir letztes Mal festgehalten. Heute, Gott ist anders. Also ihr seid kreativ genug und könnt euch vorstellen, jetzt steht hier an der Wand Gott im Buch Hiob, Gott ist gut, Gott ist anders. Und der erste Punkt soll heute sein, Gott steht über allem und ist frei. Also grenze ihn nicht ein, denn Gott lässt sich nicht in ein System, in dein Denksystem zwingen. Wir hatten im zweiten Kapitel schon gelesen, dass Hiobs Frau leider in seiner Not keine Hilfe war. Und so ist man als Leser erstmal ganz erleichtert, dass Hiob noch drei Freunde hat, die ihn besuchen am Ende von Kapitel 2, sich auf den Weg machen. Und ich lese Kapitel 2. Von Vers 11 bis Vers 13. Hiob hatte drei Freunde, Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach und Zophar aus Naama. Als sie von dem Unglück hörten, das über Hiob hereingebrochen war, vereinbarten sie, Hiob zu besuchen. Sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Wir merken, sie haben ganz gute Motive. Schon von Weitem sahen sie ihn, aber sie erkannten ihn kaum wieder. Da brachen sie in Tränen aus, sie zerrissen ihre Kleider, schleuderten Staub in die Luft und streuten ihn sich auf den Kopf. Wir merken, sie zeigen echte, tiefe, persönliche Betroffenheit, so wie es damals üblich war. Dann setzten sie sich zu Hiob auf den Boden. 7 Tage und 7 Nächte saßen sie da, ohne ein Wort zu sagen, denn sie spürten, wie tief Hiobs Schmerz war. Also sie haben Respekt vor Hiobs Situation gezeigt und ihr Schweigen ist wie Gold. Sie schweigen immerhin eine ganze Woche. Schweigen ist besser als etwas Falsches zu sagen. Und dann werden wir von Kapitel 4 bis Kapitel 26 in 3 lange Gesprächsrunden als Leser einbezogen, in denen jeweils die drei Freunde zu Wort kommen und Hiob antwortet. In ihren Reden reagieren die drei Freunde auf Hiobs Leid und verdeutlichen ihr Gottes- und Weltbild, zu dem als feste Ordnung ein Tun-Ergehen zu System gehört. Und das lautet, die Guten werden belohnt, die Bösen von Gott bestraft. So ist das. Einfach. Und ihr Umkehrschluss ist dann auch dementsprechend leicht gestrickt. Geht es jemand schlecht, ist das eine Strafe Gottes für Schuld und damit ja eigentlich ursächlich selbstverschuldetes Elend. Hiobs Unheil, sein schlimmes Ergehen, deuten sie als Zurechtweisung Gottes. In Kapitel 5, Vers 17, aber besonders dann auch in der dritten Rede von Eliphas in Kapitel 22. Und daher ist ihre einzige Lösung und Mahnung, Hiob, sieh doch deine Schuld ein, bekennen sie Gott, versöhne dich mit Gott, dann ist alles wieder gut. Aber wir wissen, Gott ist anders und das Leben ist anders. Wir haben viel mehr Offenbarung, wie Gott ist und unser Leben funktioniert, erst recht seit Jesus. Gott stellt sich zu Hiob. Und sagt am Ende des Buches unmissverständlich zu den Freunden, ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt, ich bin anders, als ihr denkt und glaubt. Ja, es gibt einen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Was ich heute tue oder unterlasse, das kann sehr wohl meine Zukunft beeinflussen. Da trägt jeder von uns Verantwortung. Gott selbst hat ja das Prinzip von Saat und Ernte in die Schöpfung gelegt. Bis diese Welt aufhört, lesen wir in 1. Mose 8, Vers 22, werden nicht aufhören, Saat und Ernte. Das sagt Gott schon bei dem Bund, den er mit Noah geschlossen hat. Ja, wir werden säen und wir werden ernten, was wir gesät haben. Und wer Wind sät, wird Sturm ernten, heißt es in der Bibel. Aber Gott ist größer als dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang, den wir durchaus ja erleben. Gott ist nicht an so ein System gebunden. Er ist frei. Menschen wollen aus Angst am liebsten alles unter Kontrolle, wenigstens unter Denkkontrolle behalten. Und deshalb denken Menschen aus Angst allzu leicht schwarz-weiß. Das merken wir auch aktuell in den Flüchtlingsfragen. Aber Angst ist immer ein ganz schlechter Ratgeber und verändert auch Glaubensbeziehungen unmerklich zu Geschäftsbeziehungen. Gott ist anders. Eine Vertrauensbeziehung zu Gott ist anders. Da kann ich offene Fragen in meinem Leben und im Leben anderer aushalten, gerade weil ich mit einem guten Gott rechne, dem ich vertraue. Im Vertrauen lernen wir, Spannungen auszuhalten und leicht gestrickte Antworten zu vermeiden. Gott lässt sich in kein Denksystem pressen. Gott ist anders. Gott setzt schon im Bund mit Noah den Regenbogen als starkes Zeichen bis heute in den Himmel. Ja, es gibt das Prinzip von Saat und Ernte, aber darüber setzt Gott seinen Gnadenbogen, der über allen Tun, Ergehen, Zusammenhängen steht. Gott ist frei, grenze ihn nicht ein. Und zweitens, Gott sitzt auf dem Gnadenthron. Such ihn dort. Gott sitzt nicht im Gerichtssaal. Such ihn nicht dort, sondern auf dem Gnadenthron. Denn nichts, was uns trifft, ist Gottes Strafe. Auch wenn im Neuen Testament das Bild einer Gerichtsverhandlung und auch sprachlich Gerechtmachung gewählt wird, um zu erklären, was Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat, beschreibt ein typisches Gerichtsszenario Gott unzureichend. Wie ich an Karfreitag gepredigt habe, ist unser Gott ein außergewöhnlich menschlich unvorstellbar rettender Richter. Gott ist Liebe und so erweist sich seine rettende Liebe stärker als jede menschliche Gerechtigkeit, jedes menschlich gerechte Urteil. In Jesus offenbart sich uns Gott ja gerade als ganz andere Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit ist. Nur wer liebt, ist im Recht. Und was Liebe ist, das zeigt und sagt uns Jesus. Seit Jesus wissen wir, dass unser göttlicher Fürsprecher, wenn wir ihn denn als solchen annehmen, auf dem Gnadenthron sitzt und regiert. Und aufgrund seiner Liebe und Gnade haben die, die ihm vertrauen, jederzeit Zutritt, können mit ihm in Kontakt treten und gilt seine Gnade ungebrochen. Hiob, der sich in seinem Leid kapitellang danach sehnt, Gott in einem Gerichtsprozess begegnen zu dürfen, sieht am Ende selbst davon ab, will das gar nicht mehr, als er Gott anders, größer, besser erlebt und Gott ihm seine Gnade und Macht zeigt, also ihm vom Gnadenthron her begegnet. Was ist insgesamt an den Aussagen der Freunde richtig oder hilfreich, was nicht? Was können und dürfen wir Menschen sagen, wenn sie gerade kämpfen? Was will ich hören, wenn ich zu kämpfen habe? Wir werden noch näher sehen, dass alle Freunde und Hiob auch etwas verbindet, worauf sie sich alle berufen, nämlich Gottes Größe und seine gute Schöpferkraft. Aber insgesamt entspricht die Gottesvorstellung, die Argumentationskette der Freunde und ihre Reaktion nicht dem, was Hiob erhofft oder gebraucht hätte, noch dem, was richtig ist. Sie berufen sich, kann man nachlesen in Kapitel 4 in Eliphas Rede, auf Beobachtung, auf übernatürliche Offenbarung und alles, was bereits erforscht wurde. Mit durchaus richtigen Fetzen basteln sie aber am Ende ein falsches Gottesbild zusammen, mit dem sie Hiob nur zu Unrecht belasten. Hiob hat sich ihre Zuwendung gewünscht, ihren Trost, ihr Zu- und Anhören, ihr Ernstnehmen. Aber sie halten stur an einem Ordnungssystem fest. Das haben sie fest im Kopf und darin sind sie gefangen und verhärtet. Sie schaffen es nicht, sich von diesem menschlichen Glaubenslügen freizumachen und Hiob in Wahrheit als gute Freunde zu begegnen. Sie meinen es gut und haben doch Unrecht. Das kann uns allen auch passieren. Hiob aber, der uns von Gott mehrfach als wirklich gottesfürchtig bestätigt wird, sieht einen ganz wichtigen Zusammenhang, nämlich den von Gottes Furcht und Barmherzigkeit. Ich lese aus Hiob 6 ab Vers 14 aus der Elberfelder. Wer seinem Freund die Treue, die Barmherzigkeit versagt, der verlässt die Furcht des Allmächtigen. Meine Brüder haben treulos gehandelt wie ein Wildbach, wie das Bett der Wildbäche, die vergehen. Zur Zeit, wenn sie wasserarm werden, versiegen sie. Wenn es heiß wird, sind sie von ihrer Stelle weggetrocknet. So seid ihr jetzt für mich geworden. Hiobs Freunde haben ihn tief enttäuscht. Die Freundschaft ist versiegt, ausgetrocknet. Sie können ihn nicht erfrischen. Und er sieht den Zusammenhang, ihr seht Schreckliches und fürchtet euch. Wenn wir nicht Gott fürchten, dann treibt uns andere Furcht um. Wenn wir aber Gott fürchten und ihm vertrauen, dann führt uns das in Treue und Barmherzigkeit. Andernfalls gleiten wir ab durch menschliche Ängste in Härte. Hiob hat keine Kraft mehr und er weiß, Hilfe muss von außen kommen. Von seinen Freunden kann er nichts mehr erwarten. Und so hat er neben einer Todessehnsucht, die er in Kapitel 3 formuliert, die starke Sehnsucht nach einer Gottesbegegnung. Hiob wendet sich enttäuscht von seinem Umfeld, in seiner Not immer mehr Gott zu. Ich lese aus Hiob 16 ab Vers 19. Auch jetzt noch im Himmel ist mein Zeuge, mein Fürsprecher in der Höhe. Meine Gefährten verspotten mich. Zu Gott blickt mein Auge mit Tränen auf, dass er Recht schaffe für einen Mann gegen Gott, für einen Menschensohn gegen seine Gefährten. Diese Passage drückt sehr deutlich aus, wie Hiob ringt. Er vertraut auf seinen Gott, seinen Fürsprecher, der ihn bestätigt, dass sein Elend nicht selbst verschuldet ist, wie es die Freunde ihm vorwerfen. Aber er wünscht sich, dass dieser Gott ihm Recht schafft gegen diesen, ich sag mal, Systemgott, an den die Freunde glauben, der ihn angeblich aus Hiobs Sicht, wenn Gott so wäre, ungerecht knechten würde. Und sehr klar kommt das in Hiob 13 ab Vers 15 heraus, wie Hiob mit den Gottesvorstellungen ringt. Hiob lässt sich nicht einfach ein schlechtes Gewissen einreden und das ist gut so. Und Hiob sagt zu seinen Freunden, ich will auf ihn, also auf Gott warten. Nur will ich meine Wege ihm ins Angesicht rechtfertigen. Schon das wird mir Rettung sein, denn kein Ruchloser darf vor sein Angesicht kommen. Hört meine Rede, meine Darlegung. Siehe doch, ich habe den Rechtsfall vorgebracht. Ich habe erkannt, dass ich Recht behalten werde. Ich schiebe ein, Hiob weiß, dass er ein Mensch ist und sündigt, aber er weiß, dass er nicht Unrecht begangen hat, damit ihn so eine Strafe trifft. Und dann sagt er zu Gott, dann rufe und ich will antworten oder ich will reden und du erwidere mir. Wie viele Sünden und Vergehen habe ich? Lass mich mein Verbrechen, mein Vergehen wissen. Warum verbirgst du dein Angesicht und hältst mich für deinen Feind? Hiob ringt um sein Bild von Gott, das er im Herzen trägt, einen absolut vertrauenswürdigen Gott, gegen das Gottesbild seiner Umwelt, das ihn Lügen straft und bedrängt. Aber in dieser ganzen inneren und äußeren Not bleibt Hiobs Sehnsucht auf eine Gottesbegegnung gerichtet, dem er sein Leben lang vertraut hat, diesem guten Gott und gedankt hat und den er bislang angebetet hat. Hiob sehnt sich nach einer neuen Gottesoffenbarung, die ihm jetzt Frieden schenken kann, einer Begegnung mit Gott vom Gnadenthron her. Und Hiob wird sie erleben. Und drittens, Gott ist unser bester Ansprechpartner, deshalb begegne ihm. Wir lernen von Hiob, unter allen Umständen auf Gott ausgerichtet zu bleiben. Von Kapitel 32 bis 37 ergreift dann ein vierter Freund das Wort, der die vorhergehenden Reden miterlebt hat. Elihu ist eine Person, die von Gott später nicht mit den drei Freunden zusammengebracht wird. Elihu wird anders als die drei Freunde von Gott hinterher nicht mehr erwähnt, aber eben auch nicht kritisiert. Elihu gibt tatsächlich wichtige Wahrheit wieder. Elihu zeigt auch anders als die Freunde eine offene Haltung. Er will keinem nach dem Mund reden, auch nicht der Tradition. Er begegnet Hiob nicht überheblich, sondern auf Augenhöhe und will ihn ganz ausdrücklich nicht unter Druck setzen. Das lesen wir in Kapitel 33, den Vers 6 und 7. Siehe, ich bin vor Gott so viel wie du. Vom Lehm nur abgekniffen bin auch ich. Siehe, Angst vor mir braucht dich nicht zu erschrecken und mein Drängen wird dich nicht schwer belasten. Elihu stellt in seiner Ansprache klar, dass die Lösung aber kein Rechtsstreit mit Gott ist, den Hiob in seinem Leid einfordert. Es geht eben um gar keine Geschäftsbeziehung mit Gott, bei der Gott am Ende auf der Anklagebank landen könnte. An Hiobs Lebensgeschichte scheitert dieses ganze System der Freunde und das die Tradition zurechtgelegt hatte und das der Satan ja auch unterstellt. Nein, auch Guten geschieht Böses. So wie Hiob haben viele Menschen nichts getan, was ihr Leid erklärt oder rechtfertigt. Leid ist kein Thermometer für Rechtschaffenheit, sodass die Guten bei Leid in ihrem Leben nach Schuld graben müssten oder sonst andererseits ein Recht auf ein leidfreies Leben hätten. Gottes Beziehung zu seiner Welt ist keine Geschäftsbeziehung und muss offenbar anders, ganz neu als bisher erklärt werden. Für Elihu steht fest, Hiob, Gott ist nicht dein Feind. Gott ist nicht böse. Das sagt er in Kapitel 34, Vers 10. Niemand steht über Gott. Gott ist keinem Gesetz, auch keinem Tun, Ergehen, Zusammenhang verpflichtet. Elihu schaut auch nicht, und das ist sehr heilbringend, in Hiobs Vergangenheit, um nach Ursachen für sein Ergehen in der Gegenwart zu finden, sondern er schaut in die Gegenwart. Elihu geht es um eine heilsame Zukunft für Hiob und deshalb warnt er ihn auch, sich nicht in dieses Gerichtsszenario zu verbeißen und von dort etwas zu erhoffen, denn Gott ist anders. Elihu verheißt auf Gottes Gutsein, Gottes Größe und Gott als besten, fürsorglichen Ansprechpartner. Er ermutigt Hiob, Gott wirklich neu zu begegnen. Und das merken wir in verschiedenen Kapiteln. In Kapitel 34, Vers 21 sagt Elihu, Gottes Augen wachen über den Wegen der Menschen und alle seine Schritte sieht er. Gott ist der fürsorgende, treue und dabei souveräne Gott, der seine geniale Schöpfung ins Leben gerufen hat und die ja gar nicht ohne sein Steuern und Lenken existieren könnte. Gott entgeht nichts, er sieht dich und er behält alles unter Kontrolle. Oder in Kapitel 36, Vers 5, da sagt Elihu, siehe, Gott ist gewaltig, doch verwirft er niemanden. Er ist gewaltig an Kraft des Herzens. Gott ist der gute, souveräne Gott mit dem großen Herzen. Die Kraft seines Herzens ist seine große Gnade, die Hiob dann auch wirklich neu und großartig erfahren wird. Oder in Kapitel 37, Vers 23b, das Recht und die Fülle der Gerechtigkeit beugt Gott nicht. Gott ist nichts vorzuwerfen, aber wir dürfen uns in seine Arme werfen, weil er für uns ein großes Herz hat. Wir wissen es aus dem Alten und Neuen Testament inzwischen besser, Gottes Gerechtigkeit ist Barmherzigkeit. Das hat uns Jesus erklärt. Elihus Rede endet mit dem Fazit, Kapitel 37, Vers 24, darum fürchtet ihn, ihr Menschen. Also das heißt, respektiert Gott, wie er ist. Unsere Aufgabe ist es, in allen Stürmen des Lebens Gott anders sein zu lassen, ihn gerade nicht auf eine Geschäftsebene oder Anklagebank zu entwürdigen. Gott ist und bleibt der fürsorgende, große, gute Gott. Und als der ist er zu achten und zu lieben. Auch wenn wir manches nicht verstehen. Hilfe, Neuorientierung und Frieden liegen in der aufrichtigen Begegnung mit Gott vom Gnadenthron her, diesem gnädigen und machtvollen Herrn der Welt. Und wie Gott Hiob begegnet, davon handeln dann die letzten fünf Kapitel, Kapitel 38 bis 42 und davon mehr in der Predigt am 1. Mai. Bis dahin könnt ihr ganz locker entspannt die 42 Kapitel in Ruhe gelesen haben, wenn ihr mögt. Gott liebt es, Menschen wie Hiob zu begegnen, die ihm vertrauen und ihre Sehnsucht auf ihn richten. Suchen wir Begegnung mit Gott und erleben ihn. Manchmal vielleicht überraschend anders, aber doch so, dass davon wahrer Friede, wahre gute Neuorientierung, gute Veränderungen ausgehen. Also fassen wir zusammen. Erstens, Gott steht über allem und ist frei. Eng ihn nicht ein. Zweitens, Gott sitzt auf dem Gnadenthron. Such ihn dort. Und drittens, Gott ist der beste Ansprechpartner. Begegne ihm. Such immer wieder Begegnung mit ihm. In den nächsten 25 Minuten haben wir drei richtig gute Gelegenheiten, Gott sinnlich zu begegnen. Einmal, indem wir Abendmahl nehmen und uns erinnern, was Jesus am Kreuz für uns getan hat und ihn unseren Herr sein lassen und alles Heilsame von ihm in Anspruch nehmen. Da schmecken wir förmlich Gottes Güte, seine Liebe, seine Gnade. Oder Lasst uns einstimmen und Gott Lieder singen zu seiner Ehre, ihn mit Texten anschauen und darüber staunen, wie gut er ist, wenn wir mit der Band zusammen singen. Oder geht hinten zu dem Segnungsteam, lasst segnend für euch beten und euch Gutes von Gott zusprechen. Ich lade ein, Gott jetzt zu begegnen in den vielfältigen Möglichkeiten, die wir haben. Amen.